Ich habe wieder mal in der Playmobil-Kiste gegraben, wie immer, wie fast immer. Und ich habe ein Gleichnis mitgebracht. Ich weiß nicht, bitte? Komm gleich. Und zwar im Lukas-Evangelium das Gleichnis vom unbarmherzigen Bruder. Habt ihr bestimmt schon mal gehört? Nee? Na, dann müssen wir mal schauen, was das für eins ist. Wir warten jetzt gerade noch auf die PDF. Okay, das Gleichnis vom unbarmherzigen Bruder. Und zwar, da geht es um einen Bruder, der war bei der Arbeit. Das nächste Bild, gerade bitte. Nee? Der kommt nach Hause aus seinem Haus kommt Musik, er hört Stimme, er hört freudige Stimme, er fragt sich, was ist denn bei uns zu Hause los? Dann ruft er einen Diener raus. Oh, das dauert lang, gell? Ich habe hoch aufgelöst, ausgedruckt. Okay, er fragt den Diener, was ist denn hier los? Dann bekommt er die Antwort von dem Diener. Und daraufhin ist er nicht entzückt. Das zeigt das nächste Bild. Hey, der hat so eine Wut und geht nicht rein. Kennt ihr das Gleichnis? Ja? Ach, der verlorene Sohn. Ach, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, stimmt. So heißt es bei der meisten Überschrift in der Bibel. Es geht heute um das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Jetzt denken wahrscheinlich die Kinder, kenne ich schon. Vielleicht du auch, du Erwachsener. Kenne ich schon, habe ich schon 100 Mal gehört und ich sage wunderbar. Das sage ich immer zu den Kindern im Kindergottesdienst, wenn sie sagen, kenne ich schon, dann sage ich immer, super, jetzt kannst du dich, wenn du die Geschichte hörst, brauchst du dich nicht mehr aufs Wesentliche zu konzentrieren, sondern kannst tiefer gehen. Du kannst mehr hören und so habe ich es diesmal auch gemacht wieder in der Vorbereitung. Ich habe mir als Vorbild da David Pawson, das ist ein Bibellehrer, ein Englischer genommen, der hat erzählt, wie er vorgeht, wenn er vorbereitet. Er liest das Gleiche und liest und liest und liest und liest es nochmal, er liest es nochmal, dann hört er es vielleicht nochmal, so habe ich es jetzt gemacht. Ich habe mir das so oft angehört, das Gleichnis, und habe mir immer, und ich kann euch sagen, man entdeckt mehr und mehr und mehr. Irgendwann fällt einem das auf, wenn man es nochmal hört, fällt einem das auf. Und ich fand es wieder so super spannend. Wir haben gerade gesungen, ich bin ein Bibelentdecker. Und genau so ist es. Wenn man ein Bibelentdecker ist, man geht dem Geheimnis auf die Spur. Und es geht nicht. Wenn ich das nur einmal lese, dann habe ich das Wesentliche erfasst. Worum geht's? Aber wenn ich tiefer gehe, wenn ich lese und nochmal lese, Gott frage, was heißt das? Und dann lese ich es nochmal. Hey, dann findet einen Schatz. Bei dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, warum hat Jesus dieses Gleichnis erzählt? Das war eine Situation, er stand mit seinen Jüngern, da waren und mit Zolleinnehmern, das waren die, die am Zoll saßen bei einer Stadt und haben eingenommen, das waren auch Juden. Und die haben echt einen Drecksjob gemacht für die Römer. Die haben meistens dann auch noch das Doppelte und das Dreifache verlangt, damit sie auch noch ein bisschen was davon oder viel davon abkriegen. Er war zusammen mit den Prostituierten, um ihnen vom Reich Gottes zu erzählen. Und dann waren noch die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die damals die Frommen, die, die das Gesetz kannten. Die, die wirklich die Gottesfürchtigen, die, hey, die Guten, ja, die Religiösen, die waren da. Und die haben sich richtig empört. Das steht im Lukas 15 nämlich. Da steht, dieser Mensch, also Jesus, gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Zusammen essen, das war das Statussymbol, dass man Gemeinschaft hat. Ja, wie auch heute, es ist so schön, zusammen zu essen, jemand einzuladen, damit sagt man, du bist herzlich willkommen, ich möchte mit dir Zeit verbringen. Und so haben die sich richtig, richtig, richtig empört. Hey, wir sind's doch, die gut, ja, die Religiösen. Und dann erzählt Jesus folgendes Gleichnis. Eigentlich erzählt er drei Gleichnisse. Das erste, das kommt noch nicht, das erste Gleichnis war das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Kennt ihr alle. Ja? Danach erzählt er das Gleichnis von der verlorenen Münze, von der Frau, die diese Münze verliert und sie sucht, bis sie sie gefunden hat und dann steht, wie beim verlorenen Schaf auch. Und ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt, wenn man das gefunden hat. Und dann, daraufhin, erzählt er das Gleichnis vom verlorenen Sohn und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Moment, noch eins zurück bitte. Zur damaligen Zeit wurde das Erbe folgendermaßen aufgeteilt. Der Erstgeborene, der hatte das Erstgeburtsrecht. Das hieß, er hat den doppelten Anteil bekommen. Also waren es vier Brüder, wurde das Erbe durch fünf geteilt. Entweder wenn der Vater tot war oder noch zu seinen Lebzeiten, dann hat er das geregelt. Und dann wurde das aufgeteilt. Und oft war es, ich habe das nachgelesen, dass die nachfolgenden Söhne ins Ausland gereist sind, auf Nimmerwiedersehen dann, um sich da einfach eine neue Existenz aufzubauen, weil meistens die Erstgeborenen haben dann den Hof auch bekommen. Ich habe mich so gefragt bei dem Gleichnis, war das okay, dass der Jüngere gesagt hat, gib mir mein Erbe? War das unverschämt? War das irgendwie was ganz Schlimmes? Also ich habe nichts dazu gefunden. Ich habe sämtliche Erbrechtssachen durchgeforstet, aber ich habe nichts gefunden dazu. Also weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht die Geschichte weiter. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Also eigentlich hatte der ältere Sohn noch einen Traktor mehr. Das habe ich jetzt irgendwie erst hinterher so rausgefunden. Auf jeden Fall hat er das Erbe verteilt. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Fernes Land hieß eben Abkehr von Israel, auch Abkehr von dem Gott, Abkehr von der Familie, Abkehr vom Glauben und oft eben war das ein Abschied für immer. Dann geht es weiter. Dort lebte er in diesem fernen Land in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Leute, das hat so Spaß gemacht, das aufzubauen. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre so froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner was geben. Es geht zwar langsam, die PDF-Präsentation, aber sie ist dafür sehr scharf, weil sie eben hoch aufgelöst ist. Und dann, jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Der Sohn kommt zur Besinnung, da wo er im Dreck liegt, da wo er bei den Schweinen ist, da wo er sich wirklich echt am Tiefpunkt eigentlich seines Lebens, da kommt er zur Besinnung und ich habe so gedacht, ist das stark. Wenigstens da erinnert er sich an seinen Vater, er erinnert sich, wie es denn war. Er erinnert sich, was er alles denn gehört hat, wie sein Vater mit den Tagelöhnern, mit den Dienern, mit den Sklaven umgeht. Hey, das war viel besser als das, was er als Sohn, als leiblicher Sohn erlebt hat. Das war viel besser. Und da erkennt er, wie gut das Leben war bei seinem Vater. Und da erkennt er auch, was er denn alles aufgegeben hat. Vielleicht nur, weil er der Zweite war, nur weil er es vielleicht ein bisschen langweilig fand oder Mann, ist ja nichts los hier, ich möchte raus, ich will die Freiheit. Das war Freiheit, ja klar, jetzt liegt er bei den Schweinen. Und dann denkt er weiter, ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dann habe ich mir so gedacht, er hatte keinen Zweifel daran, irgendwie, dass sein Vater ihn abweisen könnte, weil er wusste, wie sein Vater war. Also machte er sich auf den Weg zum Vater. Er wollte zwar als Tagelöhner dann arbeiten, ja, aber er wusste, er darf heimkommen, weil sein Vater gutherzig ist. Und der Vater sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Und ich höre so der Vater sagen, papalapap. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, hol das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Fingern und bringt ein paar Sandalen. Der Vater rennt dem Sohn entgegen, er umarmt ihn, er küsst ihn, er gibt ihm ein Gewand, er gibt ihm einen Ring. Das heißt, dass er ihn wieder erhoben hat in diese Sohnschaft. Absolute Wiederherstellung vor der Gesellschaft, vor den Dienern. Er hat absolut damit gezeigt, hey, das ist mein Sohn. Egal, wie er daher so stinkend und so runtergekommen, wie er auch ist. Es ist mein Sohn. Das beste Gewand. Ja? Und die Schuhe, habe ich auch nachgeschaut, das war das Erkennungszeichen des freien Mannes. Die Sklaven waren barfuß, die freien Männer, die hatten Schuhe. Bringt ihm Sandalen. Und dann sagt er, hol das Mastkalb. Leider war die Kuh doch ein bisschen mager hier auf dem Bild, aber stellt sie euch so richtig rund und fett vor. Hol das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Das gemästete Kalb, das war der Inbegriff von ein ganz besonderer Anlass. Hey, ein Freudenfest. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief seinen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat. Und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten? An dieser Stelle schlüpfen wir mal kurz in die Rolle dieses älteren Sohnes. Was geht gerade in ihm vor? Er war auf dem Feld, er hat geackert, er hat gerackert, er kommt total fertig nach Hause. Er hört diese Musik. Er, der vernünftige Junge, hört, dass sein Bruder, dieser Nichtsnutz, der das Erbe eingefordert hat, der abgehauen ist, der das ganze Geld verprasst hat, der kommt zurück und sein Vater freut sich. Er selber, er hat immer die Regeln gehalten. Er hat immer das gemacht, was sein Vater wollte. Hey, das ist doch gemein. Hallo? Und jetzt wird auch noch das Kalb, das gemästete Kalb, wo er selber immer Futter reingesteckt hat und vielleicht sich schon überlegt hat, zu welchem Anlass wird das mal wieder wohl geschlachtet. Oh, ich freue mich schon. Und jetzt kommt sein Bruder heim und jetzt wird es geschlachtet. Puh. Er hat sich nie was gegönnt. Er hat ja auch nicht gefragt. Ich meine, wenn er was bekommen sollte, der Vater, der muss ja wohl wissen, was er will und was er verdient. Er kann warten, er konnte auch aufs Erbe warten. Er weiß, dass die Mühe lohnt. Und jetzt kommt der andere daheim und seine Bemühungen waren umsonst. hä, der Vater liebt diesen anderen genauso wie ihn? Hä, er versteht es nicht. Das geht gar nicht. Er kann es nicht fassen. Der Sohn, der war doch selber schuld. Er hätte ihn total rausgeschmissen. Er hat schon von Weitem gerufen, kannst du gerade wieder umdrehen? Er wäre nicht so gewesen. Aber dann hört er die Antwort des Vaters. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, das gehört dir. Aber jetzt, wir mussten doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, der war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Diese drei Gleichnisse, das verlorene Schaf, die verlorene Grosche und der verlorene Sohn, da geht es bei allen um dieses Verloren und Wiedergefunden. Um diese Freude, wenn was gefunden wird, wenn wieder einer heimkommt. Und da wird auch meistens der Schwerpunkt drauf gelegt und das ist auch gut so. Der Vater im Vergleich Gott, der Vater im Himmel, der verlorene Sohn, die Verlorenen, die Sünder, die den Rücken diesem guten Vater hingedreht haben, das sind die Zolleinnehmer. Zum Beispiel, kennt ihr einen Zolleinnehmer? Ein Bekannter aus der Bibel, ihr Kinder. Wer fällt euch als erstes ein, wenn ihr Zolleinnehmer hört? Zachäus, genau. Oder der Matthäus, glaube ich, war auch einer, gell? Da ist der ältere Sohn. Im Vergleich, das sind die Selbstgerechten, das sind die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Und meistens steht eben dieser jüngere Sohn im Vordergrund. Und das ist auch gut so, weil er erlebt diese Barmherzigkeit des Vaters. Daran, das haben die Kinder Gottes sind, erlebt, wie es ist, diese Vergebung zu bekommen von diesem guten Vater im Himmel. Es haben wir alle erlebt, die wir vielleicht auch schon Gott den Rücken zugekehrt haben. Und dann sind wir wieder umgekehrt und sind zu ihm voller Reue, voller Buße. Das haben wir erlebt. Und wenn du es noch nicht erlebt hast, dann, oh, das wünsche ich dir, dass du das erlebst, dass du diesen Vater erlebst, diesen barmherzigen Vater. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Das ist die Wahrheit. Das habe ich selber erlebt, das haben so viele von euch schon erlebt. Und wie in diesem Gleichnis der Sohn, er bereut und tut Buße, so können auch die Menschen Buße tun. So wie der Sohn heimkehrt zum Vater, können seine Söhne, seine Töchter heimkehren zu diesem Vater. Der Weg ist frei. Durch Jesus ist der Weg frei. Der Sohn erfährt Vergebung bei seinem Vater, so wie auch wir Vergebung und Annahme erfahren bei Gott, dem Vater. Weil er ist barmherzig, er ist ein barmherziger Vater. Und so wie der Sohn durch dieses Gewand, durch den Ring, durch den Kuss diese Sohnschaft wiedererlangt, so werden auch die zu Kinder Gottes aus Glauben. Und es steht im 1. Johannes 3, Vers 1, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Erkennst du es? Weißt du das immer? Ist dir das so bewusst, was das heißt, ein Kind Gottes zu sein? Manchmal wiederhole ich das so im Gebet und sage, Vater, ich möchte es mit Gewissheit noch mehr irgendwie erkennen, was das wirklich heißt. Ja? Dieses Kostbare einfach, Sohn oder Tochter zu sein, diese Annahme zu erfahren. Viele haben das von den leiblichen Vätern und Müttern nicht erfahren, aber bei Gott, dem Vater im Himmel, da erfahren wir Annahme. Der steht da mit offenen Armen. Und dann gibt es dieses Freudenfest wegen der Heimkehr. Und so steht es auch am Schluss von diesen Gleichnissen, von den ersten zwei. So wird die Freude groß sein im Himmel. Da gibt es eine riesen Sause, eine Party, ja, wenn einer wieder umkehrt. So freut sich Gott. Und Jesus, jetzt kommen wir zum älteren Sohn. Jesus spricht diese Gleichnisse zu diesen Schriftgelehrten und Pharisäern, weil sie sich so empört haben, dass er sich mit diesen Sündern abgibt. Er wollte ihnen diese Barmherzigkeit aufzeigen von seinem Vater im Himmel. Und der ältere Bruder, der war so wütend. Warum eigentlich, habe ich mich gefragt. Warum war der wütend? War er vielleicht neidisch auf seinen Bruder? Kann es sein, dass er, der Brave, der immer alles gemacht hat, was sein Vater wollte, insgeheim irgendwie gedacht hat, oh, wenn ich jetzt genügend Mut hätte, ich wäre, oh, was der wohl alles erlebt und oh, der bringt sein, oh, der hat bestimmt viele Frauen und aber schön, hat alles gemacht, was der Vater möchte, aber so in seinen geheimen Wünschen hat er sich schon ausgemalt, wie es seinem Bruder wohl geht auf diesen Fäden, auf diesen Partys. Oh, das eigentlich wollte ich das, aber nee, darf ich ja nicht. Kann das sein, dass er deswegen wütend war, habe ich mich gefragt. Woher wusste er eigentlich, dass er sein Geld mit Prostituierten verbraucht hat? Er hat ihn ja gar nicht gesehen. Ist mir plötzlich einmal aufgefallen. Haben die vielleicht vorher miteinander geredet? Und der jüngere Sohn hat ihm erzählt, oh, wenn ich mal frei bin, was ich da alles machen werde. Oh, und dann will ich das machen, das habe ich noch nicht gesehen. Und oh, die Frauen. Und der Ältere hat vielleicht zugehört, gedacht, boah, toll. Der hat was vor, der erlebt was, aber naja. Ich weiß ja, was gut ist. Ich bleibe zu Hause. War er deswegen wütend? Hätte er selbst vielleicht eben genau das Leben geführt? Und dann wirft er seinem Vater vor, dass er nicht mal, also er sagt ja nicht mal ein gemästetes Kalb. Er macht es ja ein bisschen geringer. Nicht mal ein Ziegenböckchen hast du mir gegeben. Warum hat er dann nicht gefragt? Wie war dann sein Verhältnis zu seinem Vater, dass er nicht mal seinen Vater fragen kann? Du, ich möchte ein paar Freunde einladen. Wäre das okay, da so einen Ziegenbock zu schlachten? Dann, die haben doch das Erbe ausgeteilt. Kann es nicht sein, dass der Ziegenbock ihm eh schon gehört hat? Muss er überhaupt fragen? Hä? Warum ist er eigentlich wütend? Warum gönnt er seinem Bruder nicht die Versöhnung? Hat er ein Problem? Was möchte er eigentlich? Was verlangt er eigentlich? Was will er denn sehen? Will er vielleicht seinen Bruder leiden sehen? Ist ihm das zu einfach? Der Bruder kehrt heim, hat alles auf den Kopf gestellt und dann wird er auch noch willkommen geheißen? Hey, das ist doch zu einfach. Hey, der muss leiden. Kann das sein, dass er deswegen wütend war? Viele Fragen irgendwie. Kennst du das vielleicht auch? Jemand wird an dir schuldig? Oh, du bist so sauer. Boah, das krummelt in dir, vielleicht wochenlang. Und dann kommt diese Person, oh, ich habe eingesehen, ich habe echt Mist gebaut, hey, es tut mir so leid, kannst du mir vergeben? Und du weißt ja, oh, ich vergebe, bitte vergib mir, wie auch ich vergebe. Ja klar, okay, ist okay, aber insgeheim, am liebsten würdest du sehen, wie er schon von Weitem gekrochen kommt. Gekrochen und bete, das war so schlimm und ich kann mir vorstellen, wie es war und das, oh, das richtig ausbaden. Geht es dir vielleicht auch mal so? Du möchtest der schuldig geworden ist, ein bisschen leiden sehen? Vielleicht bin ich die Einzige, der es schon so gegangen ist hier im ganzen Raum, aber ich kenne das. Und in Jakobus 2, Vers 13, da steht, denn es wird keine Barmherzigkeit für den geben, der anderen gegenüber nicht barmherzig war. Wer aber barmherzig war, wird auch vor dem Gericht Gottes bestehen. Du hast Barmherzigkeit empfangen, dann gib auch Barmherzigkeit. Du hast Vergebung empfangen, dann gib doch auch Vergebung. Und das fängt im Kleinen an. Zwischen Brüdern, zwischen Ehepartnern, zwischen Schwestern und Brüdern. Ja, es gibt so viel Gelegenheit zu vergeben. Und Vergebung zu bekommen. Oder du hast auch ein Problem, Gottes Barmherzigkeit an dir selber zuzulassen. Das gibt es nämlich auch. Du bist schuldig geworden. Und dann, du bittest Gott um Vergebung, vielleicht auch den anderen, aber dann ist es immer noch so ein bisschen zu wenig. Du hast noch nicht gelitten. Irgendwie fehlt da noch, wie wenn noch was fehlt. So ein bisschen früher waren es die Mönche, die haben dann ihre Lederriemen geschnappt und haben sich so selbst Schaden zugefügt, um so diese Strafe zu empfinden am eigenen Leib. Vielleicht bist du so jemand, der meint, der muss noch ein bisschen leiden oder ein bisschen noch so Strafe fühlen, bevor du zu Gott gehen kannst. Und du rennst erstmal weg von Gott, ob das Stunden sind oder Tage, und schleichst ein bisschen so um den Thron rum. Und irgendwann bist du nämlich der, der so kriechend ankommt. Und aber Gott sagt, nee, Kind, was machst du? Was machst du? Entweder meinst du es von Herzen ernst und kehrst um und bereust das, was du getan hast, und dann bin ich treu und barmherzig, wie wir es vorher gelesen haben. Oder eben nicht. Bei Gott gibt es nicht irgendwie, oh, ich will dich leiden sehen. Gar nicht. Er ist barmherzig und gnädig, weil er uns kennt, weil er uns liebt. Kapierst du das? Dann geh zu Gott und nimm das Wort aus 1. Johannes 3, Vers 20 für wahr. Denn wann immer uns unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Das ist ein Vers, der, oh, ich könnte Gott umarmen, dass der in der Bibel steht. Ich bin so froh drum. Das dürfen wir als unser eigen nennen. Das gilt für uns. Auf jeden Fall kommt in der Geschichte raus, dass der ältere Sohn nicht so barmherzig ist wie sein Vater. Im Gegenteil. Und das Gegenteil von Barmherzigkeit ist, ja, bitte, Unbarmherzigkeit, genau, Hartherzigkeit auch. Und Jesus sagt zu diesen Pharisäern und Schriftgelehrten ganz klar, in Lukas 6, Vers 16, Vers 15, vor den Menschen erweckt ihr den Eindruck, ein gottgefälliges Leben zu führen, aber Gott kennt euer Herz. Was in den Augen der Menschen groß ist, das ist Gott ein Gräuel. Und Gott sieht auch dich und mich. Er weiß genau, wie es um dein und um mein Herz steht. Jetzt, heute Morgen hier in Herbolzheim. Er kennt dich. Er sieht genau, wie ernst du es meinst, ob du nach außen was vorspielst, wie echt es ist. Er weiß es genau. Und so hat er auch das Herz dieser frommen Leute auch gesehen. Und in Matthäus 23, Vers 23 steht nochmal was ganz, ganz Knackiges. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht, nämlich, was gefällt Gott? Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Diese Forderungen solltet ihr erfüllen und das andere nicht außer Acht lassen. Barmherzigkeit ist Gott so wichtig. Und so wie er gnädig war, so will er auch, dass wir sind. Fängt im Kleinen an, in unserer Familie, zu Hause, und dann wird der Kreis immer größer zu den Geschwistern, zu der Herkunftsfamilie, zu der Gemeindefamilie, zu allen Menschen. Das eigentliche Ziel steht, ich weiß gerade nicht mehr, was steht. Das Ziel ist die Liebe zu allen Menschen. Ist dir das bewusst, dass das Ziel ist hier? Die Liebe? Die Barmherzigkeit? Und jetzt kommt's, finde ich, aber. Weil der Vater ist nicht nur barmherzig zu diesem verlorenen Sohn. Zu wem ist er denn noch barmherzig? In der Geschichte. Bitte? Zum älteren Sohn. Ich finde es stark. Der sagt nicht, ach was, ach mein älterer Sohn, möchte nicht kommen. Na, der wieder. Pech. Nee, der liegt ihm genauso am Herzen wie der verlorene Sohn. Der geht ihm nach, er geht raus. Er sagt, Kind, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Er redet mit ihm. Er zeigt ihm seine Liebe. Er möchte ihm helfen, die Dinge im rechten Licht zu sehen, weil er hat total aus dem Blick verloren, wer er selber war. Wer war er eigentlich? Er war doch der Erbe. Er war doch der, der alles geerbt hat. Alles, was meines, ist dein. Ihm gehören doch, er kann sich noch 100 Mastkälber schlachten lassen, wie er will. Was hat er denn für ein Problem? Es ist die Hartherzigkeit in seinem Herzen. Seine Hartherzigkeit, die das Problem ist. Nicht das, ob er einen Mastkalb bekommt oder feiern darf oder nicht. da liegt das Problem. Und deswegen kommt der Vater zu ihm. Der Sohn dachte, er kommt zu kurz. Aber wenn du weißt, wer du bist, bei Gott dem Vater, dann kommst du nicht zu kurz. Weil er dich nämlich genauso liebt, weil er uns liebt von ganzem Herzen. Und der Vater gibt ihm deshalb eine Chance, überführt zu werden. Und so ist es auch heute noch für dich. Der Vater im Himmel gibt dir eine Chance, überführt zu werden. Ob du jetzt der ältere Sohn bist oder der jüngere oder ein ganz Fremder, der den Vater noch gar nicht kennengelernt hat. Aber eins gilt für uns alle, der Vater in seiner Barmherzigkeit will uns erretten, er will uns erlösen und deswegen hat er Jesus gesandt. Weil er uns liebt, weil er dich liebt. Und wenn wir uns verrannt haben wie der ältere Sohn, vielleicht in Unvergebenheit und Hartherzigkeit, dann zeigt uns auch dieser Vater im Himmel heute, wie es um unser Herz steht. Und dann können wir vor ihn kommen, können beten, Herr, hier, mein Herz, ich danke, dass du mich veränderst und wir glauben an Gott der Zukunft und der Hoffnung und Ermutigung und ich möchte euch ermutigen, Gott will nicht, dass du hartherzig bleibst, wenn du hartherzig bist. Er hat den Heiligen Geist, wir haben viel von Wandel im Geist gehört die letzte Zeit. Das ist Wandel im Geist, der Geist in uns wird mehr und mehr und dann muss die Hartherzigkeit, sie wird verschwinden. Dir geht es vielleicht nicht schnell genug, mir geht es manchmal nicht schnell genug, ich hätte es am liebsten gleich jetzt, ab jetzt, nicht mehr unfreundlich, sondern freundlich. Hätte ich gern, aber es ist ein Prozess und auch da ist Gott der Vater barmherzig und sieht unser Herz, wenn wir es ernst meinen. Es ist Gott. Er will uns verändern und frei machen und alle bitteren Wurzeln rausziehen. Willst du das? Ich will's. Ich will, dass die ganzen blöden, bösen Wurzeln rausgezogen werden nacheinander. Und es tut weh, ja und, dann tut es halt weh. Aber es ist doch gut, was danach kommt. Ich habe mich gefragt, wie könnte diese Geschichte weitergehen? Es gibt nämlich zwei Enden. Wie reagiert der ältere Sohn auf das, was jetzt der Vater gesagt hat? Wie könnte die Geschichte weitergehen? Sie könnte weitergehen mit, der Sohn hört sich das an, aber er wendet sich ab. Er bleibt in seiner Hartherzigkeit, er ist einfach nicht bereit zu vergeben. Er sagt, das ist zu viel, ich kann nicht vergeben, ich möchte nicht vergeben. Das war zu viel, was er uns da angetan hat. Nee, kann ich nicht, will ich nicht, nee. Aber mit diesem Verhalten, wisst ihr was, wird er selber zum verlorenen Sohn. Weil in Matthäus 6, Vers 15 steht, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Gott ist nicht ein Gott, der dieser Barmherzige, egal ihr Sünderlein kommt und ach ja, du sagst zwar, du bist Christ, aber du lebst so und so. Ich drück beide Augen so, komm in meine Arme. Nee. Wisst ihr, was Barmherzigkeit ist? Barmherzigkeit ist aufzeigen, wer wir sind, die Sünden. Im Prinzip offenlegen, aber dann Buße tun. Ehrlichkeit, Gott ist ein heiliger Gott. Gott ist kein Hampelmann. Oder ein Kaugummikasten, wo du was reinwerfst, Vergebung empfängst und dem ist es völlig egal, wer da eine Münze reinwirft. Das ist Beziehung, das ist Vater, Sohn, Vater, Tochter. Das macht einen Unterschied, wie du lebst. Aber Gott will die Vergebung. Das zweite Ende wäre, der Sohn sieht ein, der denkt drüber nach und sagt, stimmt. Ich hab auf mich geschaut, ich habe gedacht, ich komme zu kurz, aber ich komme ja gar nicht zu kurz. Und Mann, wie barmherzig ist mein Vater. Da habe ich, was bin ich froh, und ich war daheim, ich habe den ganzen Schrott nicht erlebt. Ich lag nicht bei den Schweinen, wie cool ist denn das? Ich hatte immer Essen, und ich war die ganze Zeit bei diesem Vater und ich bin ja blöd, wieso habe ich eigentlich nicht gefeiert? Wieso habe ich mir nicht mal ein Ziegenböckchen genommen und habe gefeiert? Mann, das ist doch ein gutherziger Vater, der möchte doch, dass ich mich freue. Also, und mein Bruder eigentlich, stimmt, der war tot. Ich dachte, ich sehe den nie wieder und ach, was haben wir alles erlebt zusammen. Mensch, eigentlich bin ich doch froh, dass er wieder da ist. Ich will ihn willkommen heißen und ich vergebe ihm, so wie auch Geschwister sich immer wieder vergeben. Das ist so schön, wie lieblich und schön ist es, wenn Brüder beieinander wohnen, ist ein Bibelvers. Gott freut sich, wenn sich Geschwister wieder vertragen, wenn die Liebe durchkommt, egal was man einander angetan hat. Er liebt es, wenn wir Geschwister untereinander, egal wie die Probleme vielleicht sind hier in der Gemeinde oder in einer anderen Gemeinde oder sowas, wenn wir in Vergebung einander wieder in die Augen schauen können und uns von Herzen vergeben, so wie auch Gott uns vergeben hat. Ich möchte es. Und dann tut er Buße über seine Hartherzigkeit, der Bruder. Und dann beherzigt er das Wort aus Epheser 4, Vers 32, so wie vielleicht du das jetzt auch beherzigst. Wo der Paulus an die Epheser schreibt, geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und als Abschluss habe ich jetzt einfach nochmal den Vers aus Psalm 103, Vers 8, barmherzig. Und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Vater im Himmel, ich danke dir, dass das die Wahrheit ist. Ich danke dir, dass das nicht nur ein Buch ist, sondern das ist das Buch des Lebens. Das ist das lebendige Buch. Du bist selber das Wort, Jesus. Du bist der, der die Wahrheit selber ist, Jesus. Du bist der Weg zum Vater und ich danke dir, dass so viele von uns das schon erfahren haben, dass du frei machst, dass du Sünden vergibst. Herr, ich will aber auch für die beten, die dich noch nicht kennen als diesen Vater im Himmel. Ich danke dir, dass es deine Gnade ist, die überführt, die aufzeigt, wer man ist vor dir. Und das ist mein Gebet. Dass Herzen sich zu dir hinwenden und dass sie deine Barmherzigkeit erfahren, deine Güte. Ich bete aber auch für alle, die in deinem Haus wohnen, heute Morgen, die aber jetzt einfach wissen, sie sind ein Stück weit hartherzig oder sie sind hartherzig. Ich danke dir, dass man dir das Herz hinstrecken kann und du vergibst, wenn man es ernst meint. Ich danke dir, dass wir das täglich erfahren dürfen, dass wir in deiner Vergebung leben. Du bist so ein guter, barmherziger Gott, gnädig, treu. Und so geduldig mit uns. Und ich danke dir, dass es eine Wahrheit ist, dass dein Heiliger Geist in uns lebt und dass du uns auch so mehr und mehr machen willst. Ich danke dir, dass du mit uns noch nicht fertig bist. Ich danke dir für deine Gnade. In Jesu Namen. Amen.